Radio SRF.
Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis heute Abend mit dem. Mit dem Berner Museum für Kommunikation, das im ersten Jahr nach dem Umbau viel mehr Besucher angezogen hat. Mit der Berner Fachhochschule, die künftige heikle Geschäfte besser informieren muss. Und mit dem Walliser Strassenverkehrsamt, das von den Autofahrern zu viel Gebühren verlangt. Das gerade zuerst. Dann haben wir es vom illegalen Bauen im Emmital.
Und mein Ziel ist, dass man das halten kann. Mit allen Mitteln.
Beim beliebten Ausflugsziel auf der Lug ist ein Bau entstanden, der dort so nicht dürfte stehen. Jetzt versuchen Hotelbesitzer und Gemeinde, irgendwie um aus dem Schlamassel rauszukommen. Und der Kanton Bern will Ordnung machen in seinen Daten, die er über die Bürgerinnen und Bürger gesammelt hat.
Dass man jetzt hier damit gerade die Tür um die Tor aufmacht, damit der gläserne Bürger entsteht, das glaube ich nicht.
Warum der Kanton Bern eine Megadatensammlung plant und welche Risiken dass er damit eingeht, im zweiten Teil von dieser Sendung. Am Mikrofon in der nächsten halben Stunde, Christian Lichti. Und das Mikrofon geht gerade weiter an Brigitte Mader mit den Nachrichten vom Tag.
Das Museum für Kommunikation zu Bern hat seit dem letzten August über 120'000 Leute angelockt. Das sind 50% mehr als in den Jahren vorher und ein neuer Rekord. Das Museum ist umgemodelt worden und vor einem Jahr neu aufgegangen. Der Gewinn, der schauen, was jetzt neu ist, sei ein Grund für so viel mehr Besucherinnen und Besucher, sagt Nico Gurtner, beim Museum für Marketing und Kommunikation zuständig. Ein anderer?
Was viele Leute ins Museum für Kommunikation gebracht hat, ist unser neuer Zugang, den wir gewählt haben, mit Gastgeber in der Ausstellung. Bei uns kommt man in die Ausstellung und dann hat es dort nicht einfach Leute, die die Objekte bewachen, sondern es sind Leute, die reden mit dem, die erzählen Geschichten, die können Hintergrundinformationen liefern und die begegnen einem auf Augenhöhe mit einem ganz persönlichen Gespräch, wenn man das wünscht.
Mit 120'000 Besucherinnen und Besuchern gehört das Museum für Kommunikation zu den grössten Museen in Bern. Die Berner Fachhochschule muss besser informieren, wenn es um politisch heikle Geschäfte geht. Das ist das Fazit vom Bericht, das die Geschäftsprüfungskommission vom Bernischen Grossen Rat zieht. Urs Gilgen.
Der Bericht gibt es, weil eben so ein heikles Geschäft vor gut zwei Jahren die Parlamentarier ziemlich verrückt gemacht hat. Die Berner Fachhochschule hat dann eines von ihren Departementen aufgespalten. Das Departement Wirtschaft, Gesundheit und soziale Arbeit. Vorher hat es aber geheissen, das Departement müsse zusammenbleiben und auch am gleichen Standort, nämlich zu Bern. Man könne nicht Teile davon auslagern. Bekannt ist aber, dann ist die Diskussion über die künftigen Fachhochschulstandorte heiss gelaufen. Und das Burgdorf hat man gerne einen Teil von diesem Departement gehabt. Das Parlament hat aber den Fachhochschulgremien geglaubt, dass es auseinanderreissen nicht gut ist. Später ist aber genau das gleich passiert. Die Politik hat der Fachhochschule vorgeworfen, sie habe nicht mit offenen Karten gespielt und schon früher vorgehabt, das Departement aufzuspalten. Im Bericht der Geschäftsprüfungskommission vom Grossen Rat steht jetzt, dass in solchen politischen heiklen Fällen die Fachhochschule besser und transparenter informieren müssen. Abgesehen von dem funktioniert die Aufsicht über die Fachhochschule gut.
Bei Umzonungen Stadt Bern. Wenn also Land zur Bauzone wird oder Boden dadurch an Wert gewinnt, dann will die Stadt Bern bis zu 50% von dem für ihre eigene Kasse. Das hat das Stadtparlament so festgelegt. Bürgerliche haben dagegen Unterschriften gesammelt. Jetzt müssen die Bernerinnen und Berner voraussichtlich darüber abstimmen, was ein Grundeigentümer muss abgeben an die Stadt, wenn sein Land umzonet wird. Wer etwas vom Strassenverkehrsamt will, zahlt nicht überall gleich viel. Freiburg gehört zu den günstigsten Kantonen, Bern ist im Schweizer Schnitt. Dienstleistungen im Strassenverkehrsamt im Wallis gehören zu den teuersten. Das hat der Preisüberwacher festgestellt und fordert jetzt, dass die Gebühren im Wallis achten müssen. Lesen, schreiben und rechnen, auch wenn sie in der Schule waren, haben tausende von erwachsenen Leuten mit dem Mühe. 30'000 sind allein im Wallis und denen will der Kanton jetzt helfen. Der Walliser Bildungsdirektor Christoph Darbele.
Wir werden nicht nur sensibilisieren mit dieser Kampagne, aber auch noch mit Partnerorganisationen einfach Kurs anbieten, dass die Leute diese Grundkompetenz sich aneignen können.
Die Kampagne will den Betroffenen Mut machen, dass sie die Kurse besuchen und so ihr Defizit ausgleichen können. Auf einem unbewachten Bahnübergang im Goms hat es am Morgen einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Zug vor Matterhorn-Gotthard-Bahn ist mit einem Auto kollidiert, das den Bahnübergang wollte überqueren. Dabei ist der Lenker tödlich verletzt worden, hat die Polizei mitteilt. Jetzt noch einen kurzen Blick auf das Wetter. Es gibt einen sonnigen Mittwoch, Quellwoche und zum Teil Gewitter kann es in den Bergen haben. Temperaturen immer noch sommerlich heiß, bis zu 30 Grad.
Bevor wir zur Megadatenbank kommen, die der Kanton Bern plant, zuerst aufs Land. Weit weg vor Grossstadt, mitten in der Natur, auf knapp 900 Meter über dem Meer, dort auf der Lug, in der Gemeinde Heimiswil, ist die Welt noch in Ordnung. Könnte man meinen, ist sie aber nicht. Im Gegenteil, mit dem beliebten Ausflugsziel im Emmental hat sich zuletzt auch das Bundesgericht beschäftigt. Das, weil auf der Lug ohne gültige Baubewilligung ist gebaut worden. Es geht um Stahlträger, die das Aussendach vor der Lugarena tragen. Das Bundesgericht hat entschieden, die Stahlträger sind illegal gebaut worden und sie müssen weg. Aber der Entscheid vom höchsten Schweizer Gericht wird jetzt im Emmental bekämpft. Reto Wittmer.
Der Entscheid vom Bundesgericht sagt, bis Mitte Oktober müssen die Dachträger weg. Aber er gäbe sich noch nicht geschlagen, sagt der Jörg Moser, der Lugbesitzer und Bauherr.
Weil mein Ziel ist, dass man das halten kann, mit allen Mitteln.
Er selber ist Bauingenieur und führt ein Architektur- und Generalunternehmen. Noch immer sehen wir Chancen, dass das Dach nicht zurückgebaut werden muss.
Wir fahren eigentlich auf vier Schienen jetzt für die Erlebnisbühne auch mit Tal zu halten. Die eine ist die juristische, die andere ist die planerische, dass wir es möglichst schnell in eine Tourismuszone hinein können. Das dritte ist auch aufzuzeigen, dass die Bevölkerung dahinter steht, dass das Emmental die Erlebnisbühne erhalten will. Und das vierte ist nachher mit der Gemeinde zu schauen, das Mass vom Rückbau. Wie viel muss man rückbauen? Weil das Dach ist ja bewilligt, die Unterkonstruktion ist nicht bewilligt.
Was der Jörg Moser aber gleich hat bauen illegal. Er sagt aber, er habe keinen Fehler gemacht. Dass er nach einer Abänderung vom Projekt nochmal zur Gemeinde hätte müssen, habe er nicht gewusst. Als du gleich gebaut wurde, hat die Gemeinde als Baupolizei eingegriffen. Hat gesagt, was hier gebaut wird, ist illegal. Dabei ging es nicht darum, dass Heimiswil etwas gegen die Lugarena habe. Es ging um einen Auftrag zu überwachen, was gebaut werde. Der Heimswiler Gemeindepräsident Hans-Uli Wittmer.
Eigentlich sind wir jetzt so auf einer Gratwanderung. Wir sollten grundsätzlich den Entscheid umsetzen, das heisst abbrechen. Die Stahlkonstruktion auf der anderen Seite, wollen wir sicher auch schauen, dass das weitergehen kann. Und das ist eine sehr schwierige Situation eigentlich für die Behörden.
Darum ist es jetzt auch die Gemeinde, die versucht, mit Jörg Moser Lösungen zu suchen. Eine Möglichkeit ist bei der Lugarena eine Änderung der Zone, von Landwirtschaft in eine Tourismuszone.
Jetzt probiert man, das auf möglichst geradlinige Art in die laufende Ortsplanung einzupacken. Die Hotelzone, Tourismuszone oder wie man das auch immer sagt. Und schlussendlich muss die Sager das dann auch genehmigen.
So könnte man die Stahlkonstruktion, die ohne gültige Baubewilligung ist aufgestellt wurde, nachträglich doch noch legalisieren. Das ist aber ein langer Prozess. Die Gemeinde, Regionalkonferenz, Kanton und auch die Bevölkerung müssen das Okay für eine Zonenänderung geben. Normalerweise geht so ein Prozess jahrelang. Wie aber genug öffentliches Interesse besteht, kann es etwas schneller gehen. Dafür hat sich jetzt auch ein Komitee gebildet, wo unter anderem der BDP-Nationalrat Hans Grunder dabei ist.
Wenn Leute da sind, die bei uns auf dem Land draussen noch Innovation zeigen und Ideen haben, die auch verwirklichen, sollte man das grundsätzlich unterstützen. Mir ist bewusst, dass hier in der Vergangenheit einiges falsch gelaufen ist, aber ich bin bereit, eben zu helfen und das auch zu unterstützen, wenn man jetzt probiert, das in geordnete Bahnen zu bringen.
Es ging aber nicht darum, den Bundesgerichtsentscheid anzuzweifeln.
Das Bundesgericht hat richtig entschieden, das ist ganz klar, aufgrund von der Situation, wie sie sich eben gezeigt hat. Und wir wollen ja jetzt das in eine rechtskräftige Zone überführen, dass das eben nachher legal ist. Und das ist unser Weg. Darum tun wir nicht das Bundesgericht umschiffen, respektive den Bundesgerichtsentscheid nicht akzeptieren, sondern wir wollen jetzt eben den Weg aufzeigen und gehen, dass es eben nachher legal ist.
Der Hans Grunder will auf politischer Ebene kämpfen, hat zum Beispiel mit der Kantonsregierung das Gespräch gesucht. Aber so einfach wird es nicht. Auf Anfrage beim Hans-Peter Marmet, dem Präsident vom Heimatschutz Regionalgruppe Emmental-Burgdorf, heisst es, dass sie am Konstrukt Lugarena mit dem Dach und den Stallträger keine Freude haben. Der ursprüngliche Gasthof werde wegen Anbauten und Erweiterungen immer mehr verbaut. Die Lugarena sei so nicht im Interesse vom Heimatschutz. Die Luft für die Lugarena und für den Bauherr Jörg Moser wird gäng dünner und die Zeit knapp. Es ist also gut möglich, dass im Oktober der Rückbau muss sein. Der Jörg Moser müsste da näher nochmal mit der Gemeinde klären.
Was muss man zurückbauen? Hat man Möglichkeit, vielleicht einen Teilabbruch machen, wenn alle Strecken reissen, dass man das nachher wieder auf einfache Art aufbauen, wenn es braucht?
Das ist aber eigentlich noch kein Thema. Er will weiterkämpfen für die Lugarena, so wie sie heute steht. Aber, und das ist im Moment Fakt, die höchste Gerichtsinstanz der Schweiz hat entschieden, die Lugarena ist mit diesen Stallträgern illegal, was der Weiterweg stotzig und steinig macht.
Der Reto Wittmer über das Bauen im Emmental. Ihr seid beim Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Der Kanton Bern hat gut 1 Million Bernerinnen und Berner und etwa 70'000 Unternehmen. Wie kommt es denn, dass der Kanton über sein Volk und die Wirtschaft 12 Millionen Datensätze gesammelt hat, doppelt und dreifach in unzähligen Datenbanken und Informationssystemen? Da will der Kanton Bern aufräumen, also in einem Bereich, wo eigentlich jeden und jede in diesem Kanton betrifft. Der Christian Strübin berichtet.
Es ist ja klar, dass Kanton und Gemeinden ihre Bürgerinnen und Bürger registriert haben. Sonst käme keine Stimm-Couvert an oder keine Steuerrechnung, kein Prüftermin für das Auto oder keine AHV-Rente. Nun ist das mittlerweile ein Wildwuchs. Unzählige Datenbanken sind entstanden, unkoordiniert und nicht austauschbar. Jede Amtsstelle hat das seit Jahren auf eigene Faust gewerkt. Teuer, doppelspurig und umständlich und für die Bevölkerung ganz und gar undurchsichtig. Der Kanton hat 5 grosse Datensammelsysteme und dazu einen Haufen spezielle Sachregister. Und da will der Kanton Bern jetzt rausholzen, weil ihm die Digitalisierung der Verwaltung gar keine andere Wahl lässt. Der Beat Jakob, der Leiter vom Amt für Informatik und Organisation, sagt dazu:
Also die Digitalisierung geht auch davon aus, dass man auf zentrale Datenbestände zurückgreifen kann, wo man qualitativ gute Daten bearbeiten kann. Und die heutige Situation ist die, dass wir x verschiedene Personendatensammlungen haben, wie da entstanden sind aus den letzten Jahren. Und da geht es darum, dass wir das mittelfristig, langfristig konsolidieren wollen, eben für die Digitalisierungsthemen auch anzugehen.
Konsolidieren heisst, 12 Millionen Datensätze über Bernerinnen und Berner und Unternehmen im Kanton so zu bündeln, dass sie aktuell und korrekt sind. Fehleinträge sind höchst problematisch, vor allem gerade bei Kindes- und Erwachsenenschutz oder Justizfeld zum Beispiel. So schreibt die Regierung in ihrer Begründung, warum der Kanton Bern dringend ein neues Gesetz über Personendatensammlungen braucht. Der Beat Jakob wüsste, was der Idealfall wäre.
So ein Beispiel ist ein Umzug innerhalb vom Kanton Bern, wo man heute x verschiedenen Orten den Umzug muss bekannt geben, sei das bei den Steuern, sei das beim Strassenverkehrsamt. Und wenn man das natürlich auf eine Datenbank könnte reduzieren, auf eine Personendatensammlung, dann würde das jetzt in diesem Fall heissen, nur noch eine Umzugsmeldung und alle Stellen in der Kantonsverwaltung wären über so ein Ereignis informiert.
Würde das aber auch heissen, dass Bernerinnen und Berner neu in eine einzige Datenschublade kommen, als restlos gelesene Bürger, wo die Obrigkeit dank einer systematisierten Informationsfülle auch das Lebensprofil bis in die persönlichsten Bereiche weitgehend könnte nachvollziehen. Zentralisiert werden nur sogenannte Grunddaten, die meistens keinen besonderen Schutz brauchen. Das sind rund 80% von Personendaten, präzisiert der Amtschef Jakob.
Zentral sammeln wollen wir die Daten, die alle Behörden brauchen in der Kantonsverwaltung. Das sind Adressdaten, das können Kontoinformationen sein. Und alle anderen Daten würden wir nach wie vor in den Behörden sein lassen, wie sie heute auch sind, also nicht zentralisieren.
Das Verzeichnis der Vorstrafen, ein Teil der Steuerinformationen, das Register vom Strassenverkehrsamt, Berechnung von Krankenkassenprämienverbilligungen, seien so sensible Daten, die den Rest der Verwaltung nicht zu interessieren haben, also kein Zugriff, der Beat Jakob vom Kanton sagt.
Der Informationssicherheit und Datenschutz sind wir natürlich grosse Bedeutung beimessen.
Die Regierung hat allerdings klare Vorstellungen, dass die Verwaltung unsensible Grunddaten austauschen kann, dass die Regierung festlegt, welche Informationen z.B. die Steuerverwaltung der Sozialbehörde eben doch darf schicken und wer auf Datenstämme zugreifen kann. Klar ist einfach, wie das System mit standardisierten Programmen und Profil in ein paar Jahren wirklich läuft, dann ist die Fülle von Personendaten so einfach zu handeln und zu verknüpfen wie noch nie.
Sind die Absichten vom Kanton der definitiv Dammbruch für Big Brother? Ein Gruß für einen Datenschutz? Oder ist es ein zeitgemässes Management von Personendaten, das der Kanton Bern sowieso schon hat? Für die Pläne vom Kanton Bern einzuordnen, ist der Christian Strübin heute zum Professor Adrian Ritz vom Kompetenzzentrum für öffentliche Verwaltung an der Uni Bern.
Es ist eine zeitgemässe Verwaltung von Daten aus meiner Sicht. Im Zeitalter der Digitalisierung sind das natürlich auch Datengrundlagen, die er verzettelt hat, teilweise auch dezentral. Und in diesem Fall hier schafft man jetzt eigentlich mal die gesetzliche Grundlage, um solche dezentrale Datensätze zusammenzufassen. Massgeblich auch unter dem Gesichtspunkt der Effizienzsteigerung.
Aber wenn man so Datenbanken systematisiert, wenn man es möglich macht, dass man sie zusammenführen kann, dann kommt da schon eine ungeheure Fülle von Informationen daher, wo es vielleicht auch verlockend wäre, mehr daraus zu machen.
Ich denke, wichtig ist, dass die Informationsfülle schon heute eigentlich besteht. Und die jetzige Vernehmlassungsbotschaft zeigt auf, dass man versucht, das, was man schon hat, eigentlich noch auf eine sicherere Grundlage zu stellen. Also Datensicherheit, aber auch Qualität im Rahmen von der Erfassung, die soll eigentlich gesteigert werden. Dass man jetzt da damit gerade Tür um Tor aufmacht, damit der gläserne Bürger entsteht, das glaube ich nicht. Man versucht eigentlich Zugriffe und alles sehr gut zu regeln, damit eben gerade das nicht passieren kann.
Aber eben, es kommt immer mehr dazu, jetzt redet man vom Patientendossier, da sind ganz sensible Daten drin natürlich. Es geht im Kontakt zum Beispiel mit Sozialbehörden, es geht um ein Vorstrafenregister, das will man nicht zentralisieren, aber gleich, es ist in einer verfügbare, systematisierte Datenbank eigentlich vorhanden.
Zentralisierung hat natürlich ein gewisses Risiko. Durch das, dass Schnittstellen bereinigt werden und am Schluss auch, ich sage, auf einen Topf kann zugegriffen werden, wo viele Informationen mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen natürlich drinnen verborgen sind. Das Gleiche, wir könnten sagen, habe ich meine verschiedenen Pässe und Ausweise in einer Schublade drinnen oder in einem Zimmer. Das ist natürlich schneller zugreifbar, wenn jemand dort reingeht, weder ich habe in der ganzen Wohnung verteilt. Trotzdem, also nochmal wichtig ist zu sagen, die Sicherheitsstufen, die werden genau angeschaut, die werden auch gesetzlich über Verordnungen nachher festgelegt. Da hat nicht jeder Zugriff, aber im Fall von einem Missbrauch, im Fall von einem Zugriff natürlich, unerwünschten, könnten da mehr Daten allenfalls dahinter verborgen sein.
Fragen wir doch auch nach dem Vorteil für Bürgerinnen und Bürger. Könnte so ein Vorteil zum Beispiel sein, dass man zumindest weiss, was über einem gespeichert ist? Das ist ja heute eigentlich nicht der Fall.
Das ist interessant im Vergleich zum elektronischen Patientendossier. Habe ich als Bürger letztlich den Einblick und gesehen, was über mich abgelegt ist? Das habe ich jetzt hier nicht gefunden in der Vernehmlassung. Also wo habe ich letztendlich eine Datenhoheit? Ist aber natürlich auch schwierig, weil das sind Daten, die, ich sage, nicht sollen zugänglich sein zu einem Teil, gerade in den sensiblen Bereichen. Und wenn ich jetzt mit meiner AHV-Nummer da und mit meinem persönlichen Passwort könnte alle meine Daten einsehen, dann wären da sicher gewisse Schnittstellen, die gefährlich wären, dass andere auch sehr schnell dort reinkommen.
Sie hat jetzt gerade ein halbes Jahr lang in den USA zum Beispiel das E-Government die ganze Sache angeschaut. Was machen denn die?
Die Amerikaner sind natürlich grundsätzlich relativ innovativ und zurückhaltend mit gewissen Regelungen, sie lernen viel zu. Mir ist aufgefallen in meinem eigenen Fall, dass ich mit der Social Security Number, also eigentlich mit der AHV-Nummer, an sehr vielen Orten Zugang habe oder die Nummer erfragt wird, um Informationen über mich zu bekommen. Beispielsweise, ich versuche mein TV-Internet-Abonnement zu eröffnen. Dann wird von mir die Social Security Number verlangt, damit sie Bonitätsprüfungen machen können. in mehreren Fällen hat das nicht geklappt, weil ich als Ausländer natürlich gar nicht überprüft werden kann.
Aber eben, die sagen es Bonität prüfen. Das heisst, dann schaut man ein neues Kreditkartenkonto an zum Beispiel. Das führt doch dann schon sehr weit, oder?
Aber wir haben natürlich auch heute, hier bei uns gibt es Gesellschaften, die Bonitätsprüfungen übernehmen. Ist das für Private oder ist das für Unternehmungen? Die Informationen sind natürlich in einer digitalen Gesellschaft immer wie mehr vorhanden. Auch das kann wieder ein Argument sein, dass der Staat eine gewisse Datenhoheit in seinen, in den wichtigen Bereichen soll behalten. Weil wir haben immer wie mehr Private, die lückenhafte irgendwelche Informationen haben und die natürlich auch verkaufen und wollen brauchen. Datenhoheit im digitalen Zeitalter, die ist sicher sehr gut, wenn sie sicher, verlässlich, vertrauenswürdig in zentralen Bereichen auch im Staat bleibt.
Also dann müsste der Staat eigentlich auch mit der Modernisierung schauen, dass kein Schindluder eingetrieben wird mit denen, seien sie unsensibel oder sensible Daten von den Bernerinnen und Bernern.
Wir haben natürlich auch das Datenschutzgesetz und wir haben Datenschutzaufsichtsbehörden, also wir haben verschiedene Institutionen und gesetzliche Grundlagen, wo wir den Umgang mit Daten, Datensicherheit, aber auch die Informationsrechte über Daten sehr gut geregelt haben und auch anschauen. Von dem her, das fällt nicht alles in den Bereich von dem neuen Gesetz. Da geht es darum, eigentlich wirklich Grundlagen zu schaffen, damit man bestehende Datenbanken zusammenführen kann. Was dort daraus nachher weiter entsteht, ich glaube, das kann man im Moment nicht abschätzen. Es wird erwähnt, eben, dass es allenfalls könnte hinsichtlich so einer Personenidentifikationsnummer gehen, im Zusammenhang mit der AHV-Nummer oder Unternehmensidentifikationen. Aber letztendlich wird mit diesem Gesetz also nicht die ganze Datenschutzordnung über den Haufen geworfen oder infrage gestellt.
Aber die Regierung sagt natürlich durchaus, dass sie will sagen, wer Zugriff hat, dass sie die zumindest unbedenklichen Daten als austauschbar innerhalb der gesamten Verwaltung erachtet. Und dann kommt etwas dazu, das vom Profiling, das ist ebenfalls ein Stichwort. Also die Möglichkeit, eine Bürgerin oder einen Bürger wirklich bis in die intimsten, privatesten Lebensbereiche zu definieren, nachzuforschen im Prinzip. Die
Gegenfrage ist natürlich, wem möchten wir das schon übertragen? Und durch das, dass wir, ich sage, Datenschutzaufsichtsbehörden haben, institutionell auch eine gewisse Gewaltenteilung, können wir doch davon ausgehen, dass der Staat das mit einer gewissen Sorgfalt macht. Das soll nicht an einer blinden Staatsgläubigkeit verfallen, aber ich denke, es ist dort schon in Händen, die sorgfältig versuchen, mit diesen Informationen umzugehen. Darum auch gerade die Unterscheidung jetzt in dieser Vernehmlassung, die wir sehen. Es gibt Standard-Personendaten, das ist der Name, das ist die Adresse. Es gibt nachher sensiblere und hochsensible Daten, wie zum Beispiel Zuständigkeiten im Personenschutzbereich, im Cash-Bereich und so weiter. Da werden Zugriffe praktisch nicht gegeben. Oder auch im Sicherheitsbereich, Gefängnisbereich, dass man dort natürlich genau darauf schaut, das kann man schon sagen, macht der Staat sorgfältig. Da hat er die entsprechenden auch rechtlichen Grundlagen, die entsprechenden Experten dafür.
Das sagt der Adrian Ritz von der Uni Bern. Uns bleibt noch die Wetterprognose mit dem Lucian Schmassmann von SRF Meteo.
Heute oben kann es im Berner Oberland, in den Freiburger Alpen, aber auch im Wallis noch stellenweise gewittern. Es hört dann aber gleich einmal auf. Den Morgen haben wir dann wieder einen sehr warmen, oder besser gesagt, einen heissen Tag vor uns. Im Rhonetal gibt es ein Lokal bis zu 32 Grad, in Bern gibt es 29 Grad und in Freiburg liegt der Höchstwert bei 28 Grad. Und passend dazu ist es am Morgen zuerst wieder sehr sonnig. Um den Mittag herum entstehen aber schon wieder grössere Quellwolken und über den Bergen auch schon die ersten Gewitter. Am Nachmittag und auch am Oben können dann die Gewitter mit ein bisschen Südwestwind auch ins Mittelland ziehen. Am Donnerstag gibt es einen Wechsel zwischen langen sonnigen Phasen und ein paar Wolken. Im Gegensatz zum Morgen kann es aber am Donnerstag schon vor dem Mittag, aber dann auch am Nachmittag mal nass werden. Und zum Teil sind dann die Regenschauer auch begleitet wieder von Blitz und Donner. Die Temperatur ist dann am Donnerstag sehr hoch mit rund 28 Grad.
Das war das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. In Redaktion und am Mikrofon einen schönen Abend wünscht Christian Liechti.
Radio SRF.